Sie wandte den Kopf und bemerkte Guckys traurigen Blick. Sein Nagezahn war nicht zu sehen. Hatte er ihre Gedanken gelesen? War auch er enttäuscht von ihr, weil sie ihre Komplexe wie einen mit Steinen gefüllten Rucksack mit sich herumschleppte und einfach nicht ablegen konnte? Luisa Knoche und die beiden Männer hatten die Gruppe kreuz und quer durch das kosmische Kontor geführt, zumindest war es Celestaris so vorgekommen. Als sie jedoch den von Knoche in ihrem Bericht erwähnten großen Hangar betraten und das Blütenschiff vor ihnen lag, wurde offensichtlich, dass das Trio von der Sol sehr wohl wusste, wohin es hatte gehen müssen.
»Scheint niemand zu Hause zu sein«,
kommentierte Guki den Anblick des still und friedlich daliegenden Raumschiffs.
»Und die Haustür steht immer noch weit offen.«
Die Tyreliora hatte tatsächlich Ähnlichkeit mit einer Blüte. Fasziniert betrachtete Celestaris die Blütenblätter und ihre Anordnung. Zwischen den Aufbauten lagen helle, wie Spiegel glänzende Flächen, aber auch dunkle Schatten. Gab es einen Grund dafür, dass die Kelosker ihren Raumfahrzeugen eine so ungewöhnliche Form gegeben hatten? Die Arkoniden und später die Menschen hatten sich genau wie ihre gemeinsamen lidurischen Vorfahren dominant für die Kugel entschieden. Aus rein pragmatischen Gründen. Eine Kugel hatte bei einem gegebenen Volumen die geringstmögliche Oberfläche und bei einer gegebenen Oberfläche das größtmögliche Volumen. »Wir rücken offen vor«, entschied Tora. »Bildet eine Reihe. Mindestens 5 Meter Abstand vom Nebenmann. Miss Celestaris, Sie bleiben als Reserve zurück und geben uns Deckung.«
»Ich würde lieber«,
setzte Celestaris an. Die Arkonidin unterbrach sie sofort. »Das war weder ein unverbindlicher Vorschlag noch eine Bitte.«
»Deckung geben, klar«,
dachte Celestaris, während wie üblich das Blut in ihren Kopf schoss.
»Sie will mich nicht dabei haben, weil ich nur störe. Ich bin das 5. oder in diesem Fall das 7. Rad am Wagen.«
Dann meldete sich ihr Verstand und sie musste zugeben, dass Tora recht hatte. Sie hatte keinerlei Einsatzerfahrung und von der Einführung in die alles andere als triviale Steuerung eines Kampfanzugs hatte sie mindestens die Hälfte schon wieder vergessen. Wenn es hart auf hart kam, würde sie tatsächlich bestenfalls ein Bremsklotz sein.
»Das mit der Deckung ist ernst gemeint«, hörte sie Guki leise sagen. »In solchen Dingen macht Tora keine Scherze. Also beobachte und halte dich bereit. Sie glaubt, dass du noch nicht so weit bist. Und du wirst ihr das Gegenteil beweisen. Ist das klar?«
»Okay«, hauchte Celestaris.
»Tut mir leid, aber ich habe dich nicht verstanden.« »Okay«,
wiederholte sie lauter und mit einer gewissen Wut im Bauch.
»Na also!«
Der Mausbiber zeigte ihr kurz seinen einzigen Nagezahn. Dann drehte er sich um und nahm seinen Platz in der Reihe ein, die die anderen Teammitglieder bereits gebildet hatten. Auf ein Kommando von Tora hin setzten sie sich in Bewegung. Alle hatten die Helme geschlossen und die Schutzschirme aktiviert. Sofort fühlte sich Celestaris allein, im Stich gelassen, herabgesetzt. Und zu allem Überfluss spürte sie in diesem Moment auch noch, wie sich Eidolon tief in ihrem Unterbewusstsein zu regen begann. Das war angesichts ihres aktuellen emotionalen Zustands wenig verwunderlich.
»Bleib, wo du bist«, dachte sie intensiv. »Ich kann dich gerade nicht gebrauchen.«
Natürlich war ihr klar, dass sich ihr dunkles Ich von solchen Ansagen nicht beeindrucken ließ. Eidolon kam und ging, wie es ihm beliebte. Tora, Rodender Zoltral und die anderen rückten weiter vor, langsam, aber stetig.
»Sie geben uns Deckung«,
hörte Celestaris die Stimme der Arkonidin in ihrem Kopf. »Wie zum Teufel sollte sie das machen?« Sie legte die rechte Hand auf den Griff ihrer Waffe. Das Material fühlte sich kühl und hart an. Würde sie im Ernstfall überhaupt in der Lage sein, den Strahler abzufeuern? Für Außenstehende mochte sich das einfach anhören, zielen und schießen. Nichts leichter als das, oder? Aber so konnten nur jene denken, die noch nie eine echte Waffe benutzt hatten. Sie spürte ihr schneller schlagendes Herz und ein Gefühl der Beklemmung in der Brust.
»Alles wird gut gehen«, beschwor Aveline Celestaris das Schicksal in Gedanken. »Nichts wird passieren. Die Kiloska sind längst verschwunden, abgehauen, aus welchem Grund auch immer.«
Und dann erfolgte der Angriff.